Hallo liebe Formel-1-Fans da draußen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Ralf und ich, wir melden uns mit der Vorschau zum großen Preis von Las Vegas. Hi Ralf.
Hallo.
Ihr könnt an dieser Stelle natürlich gerne ein Abo da lassen, um künftig keinen Formel-1-Content mehr zu verpassen. Genau, Ralf, mit dem Daumen. Und den Daumen könnt ihr auch da lassen und natürlich eure Meinung zu den verschiedenen Themen in die Kommentare schreiben.
Wenn es euch nicht gefällt, auch einfach wegklicken.
Genau, einfach abschalten. Gut, genau. Ralf. Ja, Las Vegas steht an. Spielerstadt, kann da einiges passieren am Wochenende. Wir haben ja ziemliches Regenchaos vor dem Rennwochenende jetzt gehabt. Soll auch wieder ziemlich kalt werden, wie auch in den letzten Jahren schon. Was können wir da erwarten?
Also das Regenchaos wird ausbleiben. Ich habe ein paar Telefonate geführt mit Leuten, die vor Ort sind. Auch Leute, die direkt beteiligt sind, die sagen, der Regen ist erstmal weg. Die Bilder, die da in den sozialen Medien existiert haben, waren ja auch jetzt ein paar Kilometer weg. Also der Regen hat aufgehört, es trocknet wieder ab. Man muss sich Las Vegas ein bisschen so vorstellen, wie in meinem Hintergrund, bevor die Menschheit das Glücksspiel entdeckt hat. So sah das etwa aus. Ich habe mein Erlebnis gehabt, bin nachts von Los Angeles nach Las Vegas gefahren, durch die Wüste praktisch. Und plötzlich, als wäre es ein überdimensionales Raumschiff, war mitten in der Wüste ein Licht am Meer. Das war Las Vegas. So hat man sich der Stadt angenähert. Vorher sah es so aus, jetzt sieht es anders aus. Also der Regen bleibt aus, kommt nicht mehr. Es gibt auch keine Sinnflut. Vor 30 Jahren hätte ich wahrscheinlich auch so eine Panikgeschichte gemacht, aber anscheinend ist es nicht so. Ich verlasse mich da auf meine Leute vor Ort, die sagen, ja, es gibt kein Regenrennen wohl. Die Temperaturen, klar, Wüste, Mitte November, da ist es halt schon mal kalt. So ein bisschen wie hier muss man sich das vorstellen. Und aber es soll laut Wetterprognosen 2 bis 3 Grad immerhin wärmer werden als letztes Jahr, was sich dann auch wiederum auf den Asphalt ausspielt. Aber im Prinzip wird es ein cooles, im Sinne von kaltes Rennen.
Ja, das ist schon mit dem Wetter ganz gut zusammengefasst. Ich habe gesagt, soll auch eigentlich nicht mehr regnen vor am Sonntag. Ganz, ganz geringe Wahrscheinlichkeit.
Danke, dass ich das gut zusammengefasst habe. Danke.
Ja, also da brauche ich mit meinen Statistiken gar nicht mehr rumkommen heute, mit den Regenprognosen.
Doch, kannst du gerne, aber ich verlasse mich da auf die Augenzeugen vor Ort.
Sehr gut. Ja, also die Bilder sahen auf jeden Fall schrecklich aus. Schrecklich waren auch die Ergebnisse von Lando Norris in den letzten Jahren. 2023 ist er eingeschlagen, hat diesen Unfall gehabt und letztes Jahr wurde er nur Sechster. Ja, der WM-Führende mit 24 Punkten Vorsprung vor Piastri, 49 vor Verstappen. Wird er ein bisschen Punkte einbüßen am Wochenende oder können wir ein ganz anderes Rennwochenende vom Briten dieses Mal in Las Vegas erwarten?
Wenn er so gefestigt ist, wie er die letzten Rennen gezeigt hat, dann kann man auf jeden Fall ein besseres Ergebnis erwarten. Grundsätzlich ist der Kurs so, dass je kälter es ist, desto schlechter für McLaren, weil es sind ja die Reifenflüsterer und Mercedes das Gegenteil. Das heißt, würde ich jetzt wetten müssen, von der Papierform ist Mercedes, muss ziemlich stark sein. Und wenn man da jetzt den Teamvergleich nimmt der letzten Wochen, würde ich mal, wenn ich wetten würde, ein bisschen Geld auf Antonelli setzen. Da kann man wenigstens was gewinnen. Also ich würde nicht ausschließen, dass der sehr gut da aussieht. Und bei Norris geht es nur darum. Der hat eineinhalb Feinde. Der eine, der sitzt neben ihm im Team, der heißt Piastri. Und der halbe Feind, der theoretisch auch noch Weltmeister werden kann, ist natürlich unser Team-Max, Max Verstappen, auf den würde er achten. Norris Aufgabe ist ganz einfach. Einfach den Sack nochmal weiter zuschnüren. Das heißt also 24 Punkte, wenn es geht, nicht so viele Punkte auf Verstappen verlieren, dann muss man ja erstmal gucken, wie der Red Bull geht. Und auf jeden Fall keine Punkte gegen Piastri verlieren. Also, das ist seine Aufgabe am Wochenende und dann muss man mal das freie Training abwarten, ob der McLaren wirklich nicht so gut ist. Aber von der Aufgabe, von der To-Do-List ist genau das, was Norris machen muss.
Ja, und ob er das dann wirklich machen wird, das werden wir dann am Wochenende sehen. Bin ich mal gespannt. Jetzt ist er in dieser anderen Situation des klaren WM-Führenden. Also in Brasilien hatte er einen Punkt Vorsprung, da war ja nicht dieser, ich sag ich mal, richtig Gejagte. Jetzt hat er aber diese 24 Punkte. Ich bin mal gespannt, wie er mit dieser neuen mentalen Rolle umgeht. Du denkst immer, du hast ja letztes Mal gesagt, ja, es ist gar nicht so, dass der Fahrer da ständig drüber nachdenkt. Würdest du das immer noch so unterstreichen?
Ja, ich meine, Der setzt sich ins Auto, fährt die ersten Runden, dann muss er gucken, wie geht das Auto, ist es kalt, wie stimme ich das Auto ab mit meinem Ingenieur, mit den Ingenieuren, mit dem Reifen. Da schießt du dich erstmal selbst praktisch auf die Streckenbedingungen ein. So, und irgendwann wird es dann offiziell, dann musst du halt liefern. Das erste Mal im Qualifying, das zweite Mal beim Rennen. So, und dann muss Norris einfach hingehen und sagen, okay, ich habe im Qualifying, muss ich jetzt das Optimale rausholen, das Maximum, was da ist, mal gucken, wozu das reicht und dann gucken, wo die anderen stehen. Und dann kann ich meinen Plan fürs Rennen machen, wobei den Plan gibt es eigentlich nur beim Start und die erste Runde. Das ist eigentlich, wo du drüber nachdenkst, vielleicht dir vielleicht Videos anguckst, wie die Starts in den letzten Jahren da waren und so weiter. Aber das ist das Einzige, was du da richtig planen kannst. Ansonsten musst du auch bisschen dich auf die Ereignisse einstellen, die dann passieren. Man weiß ja nicht immer, was passiert. Und dann gucken, das Beste praktisch aus dem Plan zu machen, den du vorher hattest. Und cool bleiben, wenn es geht. Immer cool bleiben. Sich dem Wetter anpassen.
Ja, cool bleiben im coolen Las Vegas und als besonders cool galt ganz lange in der Saison Oscar Piastri, der 24 Punkte, wie gesagt, Rückstand hat. Ja, der hatte auch mal einen dicken Vorsprung. Wie gesagt, jetzt muss er schon fast auf einen Ausfall von Norris hoffen. Wie siehst du seine Situation gerade? Mark Webber wurde ja auch von Ralf Schumacher unter anderem stark kritisiert, dass da so ein bisschen zu wenig Akzeptanz auch rüberkommt gegenüber Norris, dass der einfach einen besseren Job macht und die ja, vielleicht da eher so die externes Problem suchen, statt bei Piastri mal ein bisschen zu graben. Wie siehst du die ganze Situation und was traust du ihm am Wochenende zu?
Das mit Weber ist bekannt. Der ist ja auch ein gebranntes Kind. Wenn es um Drucksituationen und Entscheidungen geht, ist er der Richtige für Piastri. Das muss Piastri am Ende selbst entscheiden. Kann er das in einem Alter schon? Vielleicht in 20 Jahren, wenn er zurückblickt auf die Karriere, würde er Dinge anders machen. Grundsätzlich, das gilt für ihn das Gleiche wie Norris. Er muss versuchen, so viele Punkte wie möglich von Norris wegzunehmen, um eine bessere Basis für die letzten zwei Rennen und den einen Sprint noch zu haben. Das heißt, er darf keine Punkte mehr einbüßen. Das heißt aber auch, wenn er wirklich eine coole Socke ist und dieser australische Eismann, der berechnend ist und rational an seine Karriere denkt, was man ihm ja vor seiner kleinen mentalen Krise, sage ich mal, dieses Etikett hat man ihm ja angeheftet, dann muss er gucken, dass er keine Punkte verliert. Was heißt das? Wenn es darauf ankommt, halt auch mal unpopulär gegen das Team entscheiden und dafür sorgen, dass Norris, wenn er schon keine Punkte macht, auch keine Punkte macht. Hört sich brutal an, aber genau so ist es. Das muss er mental in den Kopf kriegen. Und im Team die Stärke vermitteln, pass mal auf, Lando, wenn es eine Situation gibt, wo ich dich überholen kann, wo es eng werden kann, dann vergiss deine Papaya-Regeln, sondern dann werde ich Piastri sein. Also versuch noch psychisch ein bisschen auszustrahlen, er ist der Stärkere. Das ist seine Aufgabe. Ob das gelingt, ja, das ist erstmal die Theorie.
Ja.
Das heißt, im Notfall müsste er eigentlich eine Kollision riskieren, bevor er nochmal Punkte verliert. Das Beste wäre natürlich, das Rennen zu gewinnen.
Ja, also jetzt gilt ja, alles oder nichts praktisch für Piastri in der Spielerstadt. Genau das Gleiche dürfte auch für Max Verstappen gelten. 49 Punkte hat der Rückstand. Er selbst sagt, ja, da muss schon eine Menge passieren. Ich brauche eine Menge Glück, dass ich da noch Weltmeister werden kann. Er denkt aber eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich dran. Wie siehst du das? Jetzt hast du gerade diese Piastri-Norris-Situation angesprochen. Wenn es dann natürlich scheppert, dann sieht das wieder ganz anders aus, aber das ist auch schon wieder wenn, wenn, wenn. Wie stufst du es
Ich habe
aktuell
nur
ein?
gesagt, was ich machen würde,
Ja, aber
versuchen würde.
ja.
Ich bin nicht Piastri,
Wie stufst
aber es ist
du?
ja ziemlich logisch, dass man so ticken muss.
Wie siehst du als Maxist gerade die Situation für den Holländer?
So halb entspannt. Ich meine, er ist mit Abstand der beste Fahrer. Egal, wer Weltmeister wird, und außer er ist es selbst. Weder Norris noch Piastri werden den Ruf haben, dass der beste Fahrer in diesem Jahr Weltmeister wurde. Das ist ja wohl eindeutig vom Image her Max Verstappen. Das heißt, was hat er zu verlieren? Eigentlich gar nichts. Und ich glaube, er denkt auch so. Er ist sehr ehrgeizig, was jetzt Las Vegas betrifft, das eine Rennen, ohne jetzt auf die WM-Punkte zu. Er versucht da wieder so gut wie möglich sein, das Ding zu gewinnen. Aber nicht, weil er jetzt an die WM denkt und weil er das unbedingt muss, sondern weil er halt bei jedem Rennen unabhängig von dem Gesamtpunktestand versucht zu gewinnen. Das ist genauso wie ich ihn einschätze, so ist er auch. Und er denkt wirklich nicht mehr an die WM, was auch gut ist. Ich glaube, er ist sogar genervt oder manchmal überfordert, welches Interesse ihm entgegenbringt. Jetzt gibt es die Diskussion, mit welcher Startnummer er nächstes fahren will, wenn er nicht Weltmeister wird. Also wenn es da hinging, natürlich mit der 1 weiter, aber er weiß, das ist nicht realistisch, also beantwortet er brav die Fragen, die man an ihn stellt. Also ich glaube, die Überlegung, welche Startnummer er nächstes hat, ist in der Öffentlichkeit jetzt interessanter, als wie er das Rennen gewinnen will.
Ja, ich finde, da könnte man auch erstmal den WM-Ausgang abwarten, bevor man solche Fragen stellt. Noch ist es ja nicht verloren. Und vor allem Max Verstappen sollte man nie abschreiben, den vielleicht besten Fahrer der Formel-1-Geschichte. Er hat sich übrigens ja auch dazu geäußert, was gerade bei McLaren so ein bisschen abgeht, also mit diesem Formeinbruch bei Piastri, spricht davon, es ist sehr seltsam, kann aber auch wenig dazu sagen, weil er natürlich nicht im Team drin ist. Er würde aber auf jeden Fall nicht ganz so cool bleiben wie Piastri, nachdem der Vorsprung da so geschmolzen ist. Wie hast du diese Aussagen von Verstappen eingeordnet? Hinkt da vielleicht auch ein bisschen der Vergleich, weil Verstappen ja so eine Art One-Man-Show-Team ist und bei McLaren ja der andere Fahrer mit dem Auto performt. Also Piastri ist ja eigentlich gar nicht in der Situation, sich aufzuregen. Wie stufst du das ein?
Das sowieso ein, dass die Verstappen-Familie an einem Strang zieht. Ich meine, Jos fing ja an zu sagen, wenn es ist sehr ungewöhnlich, was da passiert. Er würde an Webers Stelle mal richtig auf den Tisch hauen. Das war sehr provokativ und auch richtig so, weil wenn es noch eine Chance gibt, dann muss man Unruhe in das andere Team bringen. Das macht der Zac Brown umgekehrt genauso. Er versucht es zumindest. Und Max weiß genau, was er da sagt. Das macht ihm sogar Spaß. Der nimmt das noch nicht mal so ernst, glaube ich. Aber der weiß, dass es die beiden anderen nervt, also sagt, das ist für ihn ein Spiel, mehr nicht. Ich würde es auch übrigens genauso machen.
Hattest du nicht mal gesagt, dass
Weil die werden
Verstappen,
ja alle
ja.
nicht unter der Brücke schlafen müssen oder ins Armenhaus gehen müssen. Also so ein bisschen Psychoterror können die schon verkraften, müssen sie auch.
Hattest du nicht mal gesagt, dass Verstappen gerade einer dieser Fahrer ist, der keine Politik macht, oder hattest du das rein auf die Teamduelle bezogen, dass er das da nicht braucht, weil er da so dominant ist?
Das meinte ich eher so teamintern. Er ist der Meinung, er tut alles dafür, dass er das beste Auto, das er selbst fahren will. Und klar, sagst du den Ingenieuren, ich will eine Vorderachse haben, die so ist, das Auto, das so und so reagiert. Und wenn du halt in der glücklichen Lage bist, dass du Nummer 1-Pilot ist schon untertrieben, eigentlich der Einzige bist, auf den man da hört und es völlig wurscht ist, wer neben dir fährt, so ist leider das Image im Moment bei Red Bull, dann hast du dir das auch hart erarbeitet. Und das ist nur Theorie, er würde nicht so cool bleiben. Natürlich würde er nicht so cool bleiben, wenn er das Gefühl hätte, da läuft irgendwas, was er nicht sich erklären kann. Also wenn man so Piastris Andeutung verfolgt hat, ist irgendwas passiert, dass er sich plötzlich nicht erklären kann, wieso Norris mit dem Auto besser klarkommt, wo er da vorher der Bessere war. Das ist völlig menschlich und normal. Es gibt auch viele Gerüchte im Hintergrund, woran das liegen könnte. Da gibt es sogar Spekulationen, wo auch immer die herkommen, dass McLaren ja sein eigenes System entwickelt hat, mit Norris eigentlich nur, wie man optimal die Reifen anfährt, dass man sie immer auf Temperatur hat, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Und das geht zumindest in die Richtung, dass Piastri sich das nicht erklären kann. Nur warum sollte McLaren, wenn es ein System gibt, das absolut das Beste ist, um Reifen vorzubereiten, das nur bei Norris tun und nicht bei Piastri? Das ist halt die Frage. Da ist nicht so einfach, aber da köchert es halt. Da ist wirklich, da sind Emotionen im Spiel und er kann auch Zac Brown moderieren, wie er will, oder ein Andrea Stella. Das ist nicht das erste Mal im Spitzensport der Formel 1 schon mal gar nicht, dass es da raucht hinter den Kulissen.
Auch spannende Einblicke, die du da gibst. Ja, klar, gibt da verschiedene Theorien oder halt auch, jetzt hast du ja so
Sind
einige.
Spekulationen und
Ja.
Gerüchte aber ich befasse mich da jetzt insofern damit, dass ich sage, basierend auf der Aussage von Piastri, irgendwas ist ungewöhnlich oder merkwürdig. Das mit den Reifen würde noch am ehesten in die Richtung gehen, dass da irgendwas passiert ist, dass er mit den Reifen nicht mehr so klarkommt und der andere schon. Warum das so ist, weiß ich. Und ob es so ist, weiß ich auch nicht. Aber das wär für mich die logische Erklärung, wenn man den Satz von Piastri mal als Basis nimmt.
Gut, Max Verstappen hat auf jeden Fall ein bisschen ins Wespennest reingestochen. Letztes Jahr wurde er ja hier Weltmeister und hat sich danach richtig gut gehen lassen. War da ja gut angeheitert schon in Interviews. Das war natürlich auch die Saison, wo er sich gegen den ja immer stärker werdenden McLaren, vor allem gegen Lando Norris, da durchsetzen musste. Das ist natürlich viel von ihm abgefallen. Du hast auch, glaube ich, letztes Jahr gesagt, das war sein bester WM-Titel, ne?
Ich glaube, die beste Saison überhaupt fährt er dieses Jahr, selbst wenn er keinen Titel gewinnt.
Okay.
Wenn man so historische Vergleiche zieht, fährt er so eine Saison wie Senna 93. Das war wirklich über die Saison gesehen nicht das beste Auto, hat unterlegenes Material und trotzdem noch 3 Rennen vor Schluss mitten im WM-Kampf. Also mitten heißt, er kann auf jeden Fall noch Weltmeister werden. Und das ist mehr als das Auto, glaube ich, hergegeben hat. Insofern ist, glaube ich, das seine beste Saison. Aber er ist in jeder Saison grandios gefahren, hat sich in jedes Jahr gesteigert. Ich meine, Max Verstappen ist 28. Das ist ja Wahnsinn. Und da ist immer noch Luft nach oben, sagen die Leute. Also wo soll das noch hinführen?
Ja, da bin ich mal gespannt. Dann wird er wirklich auf dem Traktor noch irgendwann Weltmeister. Gut, bei
Ja, das
Verstappen.
nicht, aber das, was Franz Tost gemeint hat, ist ja überspitzt nur formuliert, das Image, das Verstappen gerade hat.
Ja.
Natürlich wird er nicht auf dem Traktor gegen andere gewinnen, aber er ist fähig, als einziger meiner Meinung nach, mit dem Auto zu gewinnen, mit dem ein anderer, weil es ein bisschen unterlegener ist, eben nicht gewinnen kann. Und darum geht's.
Also Verstappen fährt mal wieder eine Megasaison. Bei Ferrari hingegen läuft es eher schleppend. Die sind jetzt sogar von 2 auf 4 abgerutscht in der Konstrukteurs-WM, eine der schlechtesten Saisons seit langer Zeit. Auch immer ohne Sieg. Das wäre auch, glaube ich, auch das erste Mal seit 2020, 21. Ja, und jetzt hat sich dann auch mal der Ferrari-Boss noch geäußert. Und zwar hat er die Fahrer kritisiert. Die sollen sich mehr aufs Fahren konzentrieren, weniger reden. Ich habe auch so ein bisschen italienische Medien so im Blick und da geht's nur noch darum, seitdem er das gesagt hat. Die Fahrer haben sich jetzt auch dazu geäußert oder besser gesagt eigentlich auch nicht so wirklich. Hamilton hat eigentlich, wollte nicht darauf eingehen, hat gesagt, er hat einen guten Draht zu Elkan, telefoniert wöchentlich mit ihm und erklärt auch gesagt, ja, ist halt ein sehr ehrgeiziger Mensch, er will jeden maximal pushen. Also dem ihn da jetzt praktisch in Schutz genommen sind, dieser Frage ausgewichen. Ist natürlich auch logisch, dass du gegen den Boss in der Öffentlichkeit keine kritischen Aussagen fällst, aber ordne du doch jetzt mal bitte das Ganze ein.
Naja, ich glaube, Elkan ist jetzt nicht so wie sein Großvater Gianni Agnelli, so ein Typ mit so einer richtigen Ehrenmann- oder Gentleman-Ausstrahlung, so eine Ikone wie Enzo Ferrari selbst war. Er ist eher so, der irgendwas familiär geerbt hat, ein bisschen studiert hat, um auch die Basis zu haben. Und bei ihm kommt halt nie rüber so richtig, dass er mit dem ganzen Herzen bei Ferrari ist. Das ist auch sein Recht, das muss man nicht von ihm verlangen, aber das ist so ein bisschen, ob das so ist, weiß ich nicht, aber es kommt so ein bisschen rüber. Und jetzt hat er halt mal gedacht, er nimmt eigentlich das Team in Schutz, was er ja auch bei der Aussage übrigens gemacht hat, dass die Mechaniker Rennen gewinnen können und die Ingenieure und die Fahrer einfach zu viel reden, die sollen lieber mal fahren. So, das ist völlig normal, dass so ein Oberboss mal versucht, über die Öffentlichkeit Druck zu machen. Deshalb erleben wir gerade im Fußball mit der Sané-Diskussion und Nagelsmann, der in öffentlicher auch so ein bisschen gewarnt hat, so viele Chancen hat er nicht und plötzlich performt er. Also, ist das richtig, ist das falsch? Was hat sich Elkan wirklich dabei gedacht? Ich denke, er hat sich was dabei gedacht, aber ich glaube, es war jetzt nicht, der Gedanke war jetzt nicht, die Fahrer zu schwächen, weil die kennt er ganz gut und er weiß auch, was er denen bezahlt. Das heißt, da würde ich auch mal denken, die können mal ein bisschen Kritik ab. Dann gehen sie halt nicht mehr 5-mal am Tag warm essen, sondern denken mal 2 Tage über meine Kritik nach. Aber die Unsung Heroes, sage ich mal, im Team, die niemand so kennt, die nicht nur wie die Mechaniker und die Ingenieure bei Ferrari, die hat er eigentlich gelobt. Und das finde ich andererseits auch gar nicht so schlecht.
Nee, definitiv nicht. Ja, Deutschland hat sich für die WM qualifiziert, was ja gerade einen Nagelsmann eingeworfen. Auch schön.
Ja, aber es geht um Sané. Der, ich weiß nicht, ob das eins damit zusammenhängt. Plötzlich bringt er wieder diese Unterschiedsspielerfähigkeiten, zeigt er Weltklasse und steht das jetzt wirklich im Zusammenhang mit der öffentlichen Kritik, das weiß man nicht. Aber man könnte natürlich darauf kommen, ja, es war genau richtig, was Nagelsmann psychologisch da gemacht hat. Also, wenn man das mal überträgt, vielleicht ist es jetzt auch genau richtig, was Elkan gemacht hat. Und man sollte da wirklich mal die Kirche im Dorf lassen und mal gucken, wie die Fahrer wirklich damit umgehen. Natürlich gefällt das keinem, wenn er so einen Rüffel kriegt, öffentlich. Aber ich sag mal, sie werden jetzt auch nicht gerade ins Kloster gehen oder sich dem Vatikan anschließen und nur noch mit Mönchskutte rumlaufen. Sie werden das verkraften. Und es war ja auch eine Antwort ein bisschen von Elkan, dem vielleicht auch bei Leclerc ganz salopp gesagt auf den Sack ging, dass es Geschichten gab, dass er öffentlich kokettiert hat, woanders hinzugehen, weil Ferrari ihm das Auto nicht bringt. Also am Ende dieser ganzen Trick steht die Überschrift: Es gibt niemanden, der wichtiger ist als Ferrari, als das Team. Und ich glaube, das hat Elkan damit zum Ausdruck bringen wollen.
Ich fand die Kritik jetzt eigentlich auch nicht so dramatisch. Man muss auch sagen, Leclerc in den ganzen Interviews über die Saison verteilt, auch oft immer richtig schlecht gelaunt, das Auto schlecht geredet. Hamilton hat auch mal so vage Aussagen getroffen, die auch zu Verschwörungstheorien dann teilweise geleitet haben. Ja, und wenn du halt,
Also,
ja.
ich finde das, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sofort sage, das, was wollen wir Fahrer haben, die aus einer Schrottkiste auch noch ein Weltmeisterauto machen und das schönreden, oder wollen wir so, die so ehrlich, einigermaßen ehrlich hören, dass die sagen, naja, das Auto war nicht gut, das macht das und das. Es ist ja nicht so, dass Leclerc nicht sich selbst auch schon kritisiert hat. Ich finde ihn eigentlich ganz gut, wie er so auftritt. Der kommt sowieso an in den Medien mit seinem Hund, mit seiner Verlobungszeremonie jetzt. Also den Typ kannst du richtig gut verkaufen. Und im Vergleich zu Hamilton stimmt die Leistung auch, weil er hat ihn absolut im Griff. Er geht der Schnellste und Lewis, ja. Er ist halt, er hat die vier vorne, nicht nur auf dem Auto, sondern auch vom Alter. Und da muss man gucken, ob das Alter dafür sorgt, dass Leclerc so viel besser ist, oder halt es halt wirklich so schwierig ist, in ein neues Team zu kommen und du halt wirklich ein Jahr Zeit brauchst, um da richtig deine Leistung abzurufen. Das ist das Interessante dabei. Aber dass den beiden das nicht gefällt, ist ja klar.
Ja.
Aber mehr auch nicht.
Also mir war persönlich Leclerc zu kritisch ab und zu, aber ja gut, also jetzt gehen beide Seiten ja mit der öffentlichen Kritik einfach
Okay,
rein, ne?
warum war er denn zu kritisch? Willst du, dass er genau das macht, was du dann auch kritisieren würdest, oder wie? Oder redet er Dinge schön, die gar nicht schön sind? Also was fandest du zu kritisch?
Ich fand ihn
Was
die
würdest
ganze
du an seiner
Saison zu
Stelle machen?
demoralisieren fürs Team in seinen Auftritten in der Öffentlichkeit. Also
Gut, da
das.
kann man drüber reden, aber.
Aber ja, das ist halt die Frage, ne? Wie du gesagt hast, mit Sané, streichelst du lieber oder haust du mal drauf und
Also was das Auftreten im Team betrifft, da weiß ich, was Michael Schumacher immer gerade bei Ferrari gemacht hat. Er hat die wirklich in der Öffentlichkeit immer in Schutz genommen.
genau.
Egal, was da gelaufen ist, wenn der Motor schon auf dem Weg zur Startaufstellung in die Luft geflogen ist, oder in Kanada war das, glaube ich, 95. Nee, Quatsch. Irgendwie bei 96 in Kanada ist ihm die Antriebswelle, als aus der Box beschleunigt hat, irgendwie kaputt gegangen. Das mit dem kaputten Motor schon vorm Rennen war in Magny-Cours, glaube ich. Und trotzdem hat er da nie schlecht geredet, sondern gesagt, Fehler können passieren, wir sind in der Entwicklungsphase und so weiter. Hat die Jungs immer motiviert in der Öffentlichkeit, hat aber intern sowas auf den Tisch gehauen. Das blieb nur hinter verschlossenen Türen zum Glück. Also da ging es um Qualitätskontrolle, die er gefordert hat, 96, die auch dann prompt kam. Also der hat da schon den Finger in die Wunde gelegt, nur hat das keiner mitgekriegt. Das ist wahrscheinlich das, was du meinst.
Genau, und Vettel hat das ja bei Red Bull auch so übernommen von Schumi. Klar, es hat dann auch beides gefruchtet, aber gibt ja unterschiedliche Führungsstile. Ich denke, Leclerc haut intern und in der Öffentlichkeit dann einfach drauf. Wobei, wahrscheinlich ist er jetzt nicht so ein
Ja,
Führungstyp wie
da ist auch
Schumacher,
ein
ne?
Rennfahrer, der diesen Führungsanspruch für sich gar nicht so wahrgenommen hat bisher. Das ist eher ein Hamilton, der dann auch noch E-Mails verschickt, Verbesserungsvorschläge macht. Das Problem ist nur, wem er die E-Mails geschickt hat. Wenn er die gleichen Eltern schickt, dann fühlen sich natürlich viele Ingenieure übergangen und sind sauer auf ihn, was ich auch verstehen kann. Also dann war an sich der Weg der Kommunikation richtig, aber nicht, er müsste mit den Ingenieuren reden und nicht gleich mit dem Oberboss. Also, das ist auch eine Sache, die ich so gehört habe. Da kann man drüber streiten, ob das der richtige Weg war.
Hamilton noch, Ich habe es jetzt so wahrgenommen, dass er jetzt wirklich konstant ja dran war, auch jetzt Brasilien. Es war wieder so ein ging gar nichts Wochenende, hat er natürlich immer diese Flaggenmissachtungen. Wie stufst du jetzt gerade so die Entwicklung von Hamilton ein? Du hast ja selber gesagt, ja, entweder ist es das Alter oder die Ferrari-Eingewöhnungszeit immer noch die Mischung aus beiden, ne?
Naja, auf jeden Fall ist er noch nicht eine Einheit mit dem Team und dem Auto, das steht fest. Dass er so oft bestraft wird, hängt auch ein bisschen mit der Überforderung zusammen, die er gerade hat. Weil er halt sich so sehr auf sich selbst und das Auto konzentriert, dass er die Umwelt, sage ich mal, so um den Verstappen, der locker auf dem Bildschirm nochmal sieht, wer sich hinten in die Kiste fährt. Also er muss sich zu sehr auf sich selbst konzentrieren, um noch mehr wahrzunehmen als das. Vielleicht kommen dann die gelben Flaggen zu überraschend für ihn, weil er noch mit sich selbst beschäftigt. Also da sehe ich eher den Grund für eine gewisse Überforderung. Nur kommt die Überforderung jetzt, weil er halt schon ein bisschen älter ist oder weil er halt sich immer noch nicht an die andere Arbeitsweise oder das Fahrverhalten des Ferraris gewöhnt hat. Das wage ich schon nicht zu beantworten. Aber dass er ein bisschen überfordert ist, das glaube ich schon.
Ja, genau. Es kommt aber auch im Alter, dass du so viele Dinge nicht mehr gleichzeitig handeln kannst, oder? Also ich kann das nicht beurteilen, da müsstest du mir aushelfen, aber wir sind beide keine Formel-1-Fahrer. Aber so generell im Leben in den 40ern, wenn du dann mehrere Sachen so multitasking-mäßig machen musst, ist dir das dann schon schwerer gefallen?
Ich kann es ja noch mit den 60ern. Und ich kenne 20-Jährige, die können noch nicht mal eine Sache. Also, das ist jetzt,
Ja,
ja, im
typbedingt, ja.
Spitzensport spielt das Alter eine Rolle. Klar, die Reflexe lassen nach. Du musst mehr tun, um genauso fit zu sein. Also, ein 14-Jähriger muss mehr arbeiten, um genauso fit zu sein wie ein 25- oder 30er. Das ist auch klar. Aber das ist die normale Biologie. Und, aber ich denke, wenn ein Hamilton mit 25 die gleiche Überforderung hätte, weil er mit dem Auto nicht klarkommt, dann hätte er vielleicht die gleichen Probleme trotzdem. Wie gesagt, wenn das das Alter ist, dann ist das das Alter, dann ist das eben so. Wenn das aber das andere ist, dann ist das nicht altersbedingt, sondern dann ist er halt überfordert, weil er mit der neuen Situation immer noch nicht klargekommen ist. Das weiß man halt nicht so genau. Also ein Alonso fährt nicht so schnell in die gelben Flaggen rein, ehrlich gesagt. Und er ist noch mal 4 Jahre älter.
Da sind wir wieder beim Punkt, was Max Surer mal gesagt hat, ne? Dass Hamilton nicht so der ganz adaptive Fahrer ist und das Auto nicht in die seine Bahn lenken kann, wie vielleicht ein anderer Pilot. Und das ist vielleicht dann wieder ein bisschen Alonso, oder?
Alonso, Michael Schumacher, die haben eine andere Philosophie, jetzt sind anders in die Formel 1 gekommen. Lewis Hamilton war gleich das Hätschelkind bei McLaren und auch bei Mercedes und gab ja auch keinen Grund, die Arbeitsweise bei denen zu ändern. Er war ja auch dann super erfolgreich. Aber eine der Philosophien bei Mercedes zum Beispiel war, Fahrer fahren, Ingenieure machen den Rest. Das heißt, die wollten gar nicht so sehr, dass der Fahrer mit das Auto abstimmt, vielleicht mal Aussagen macht, aber was das Auto, die Technik betrifft, sollten das die Ingenieure machen, der Fahrer sollte sich da raushalten. Das ist jetzt so die Inhaltsangabe dieser Situation. Während Verstappen und Michael Schumacher, auch in Senna, vielleicht auch aufgrund wie sie aufgewachsen in der Formel 1, der Begebenheiten, sind natürlich gleich in eine andere Rolle gewachsen. Die kennt Hamilton nicht. Und wenn du die nicht kennst, wie sollst du jetzt plötzlich ein Auto entwickeln? Da ist er ja dann noch. Obwohl er 40 Jahre ist, ein totaler Rookie, wenn das so ist, wie ich gerade gesagt habe. Das ist das Problem. Er hat das nie gelernt, könnte man sagen.
Auch spannend, diese ganzen Fahrerpersönlichkeiten, Fähigkeiten da mal so ein bisschen zu vergleichen. Dass du mit deiner Formel-1-Erfahrung ja den super Überblick mittlerweile. Gut, Ralf. Nico Hülkenbergs Chancen, einmal kurz aus deutscher Sicht, wie schufst du die ein am Wochenende?
Schwierig zu sagen. Nee, ich will nicht sagen, der Sauber ist eine Wundertüte. Die sind eigentlich konstant immer ganz gut, immer Mittelfeld dran. Die Frage ist, sind sie Team Nummer 8 oder 9 oder Team Nummer 5 sogar? Das ist beides möglich, so eng wie das Mittelfeld ist. Beispiel, wer hätte gedacht, dass der Alpine plötzlich so stark ist mit Gasly in Brasilien? Die können sich das selbst erklären, aber auch nicht so richtig. Jetzt in Las Vegas. Kalte Temperaturen, Strecke, boah. Vielleicht erleben wir wieder einen neuen Sensationslauf von Olli Bärmann, der mich immer mehr beeindruckt. Also das ist ein Juwel. Im Fußball würde man sagen, transfermarktmäßig ging aber der Marktwert sowas von oben in einem Jahr. Und das muss man jetzt bei ich sauber Audi sehen. Und wie gesagt, die Frage ist jetzt, wie hat Bortoleto, ja, das unglückliche Heimrennen, sage ich mal, verkraftet, wo Hülki stärker war, aber wo Bortoleto es erstmal auch so ein bisschen Federn gelassen hat, weil er war ja ziemlich fehlerlos in dem Jahr und dann gab es gleich zwei Unfälle. Im Qualifying hat er einfach zu spät gebremst, wollte zu viel. Es gab einen Horrorunfall oder hätte ein Horrorunfall werden können. Das war reines Glück, dass er den Albon nicht abgeräumt hat und er unverletzt war. Und ja, dann im Rennen halt, wo er auch ziemlich schnell die Kollision hatte. War er das schuld? War er, wollte er zu viel, weil es zu Hause war? Kann sein. Und da muss man gucken, wie er damit klarkommt, in Las Vegas jetzt auftritt. Aber Nico Hülkenberg sollte sich nicht in Sicherheit wiegen. Bortoleto hat jetzt schon dafür gesorgt, dass er ein super Image hat, dass er als vielleicht einer der besten Rookies gilt. Wir haben nur gute Rookies eigentlich. Das ist ganz schön schwierig. Wer ist da der Beste, wenn man auch die Autos vergleicht, mit denen sie fahren? Die machen alle eigentlich einen super Job. Und bei Audi will ich mich nicht festlegen. Das weiß man auch nicht mal im freien Training, sondern wenn die fähig sind, auf einer Runde alles aus dem Auto rauszuholen, ist Q3 möglich. Aber das ist halt ziemlich schwierig.
Ja, Hülkenberg hat es jetzt bekommen, seinen Rookie wieder so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber du hast recht, alle Rookies performen eigentlich. Bearman hast du schon gesagt, richtig stark. Antonelli setzt sich jetzt immer häufiger gegen Russell durch. Also das ist auch jetzt mittlerweile so eine kleine Streak. Ja, du hast auch gesagt, das ist eigentlich so ein kleiner Geheimfavorit für dich, auch am Wochenende.
Habe ich gesagt,
Ja, gucken wir mal. Ja, nicht, dass du dich mit ärgerst, dass du so nicht draufgesetzt hast in der Spielerstadt. Gut, ich würde.
ja. Ja, aber das mit Antonelli macht ja auch Sinn. Ich meine, mir kommt so vor, als hätte er in der Europasaison auch sich viel zu sehr unter Druck gesetzt, weil er die Strecken gekannt hat. Jetzt kommt er nach Brasilien, da erwartet keiner was von ihm, Rookie noch nie da gefahren und glänzt plötzlich. Las Vegas, Rookie, er ist noch nie da gefahren. Vielleicht haut er jetzt noch mal einen raus. Und wie gesagt, wenn der Mercedes noch mal ein bisschen besser ist gegenüber Brasilien, dann sind die beiden Mercedes-Piloten der Favorit. Und wenn man dann Antonellis Rennen oder ich sag mal Leistigkeit des Sainz, nicht Carlos Sainz, des Sainz, in Brasilien sieht, ja, dann muss man sagen, ist er auf jeden Fall ein Mitfavorit, wenn man einigermaßen das alles mal in die Rechnung mit reinwirft.
Gut, kommen noch einmal kurz zu Audi, als Hülkenberg zurück.
Nee, ganz kurz,
Ja.
man hat schon noch vergessen, als Rookie,
Ach
dass der
so.
sowieso als Super Rookie gilt, zeigt ja schon die Tatsache, dass er als Favorit gehandelt wird, nächstes Jahr im Red Bull zu sitzen. Das wirst du ja nicht, die Möglichkeit kriegst du ja nicht, wenn du als Rookie keine gute Saison hattest. Ist ja auch klar.
Absolut. Dann einmal noch kurz zu Hülkenberg und Audi zurück. Zwischen den zwei Rennen, also zwischen Brasilien und Las Vegas, wurde ja der neue Audi vorgestellt für 26. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die finale Lackierung ist. Das haben sie jetzt immer noch nicht so richtig verraten. Aber also steht R26 Konzept erstmal. Wie gefällt er dir denn?
Ja, entweder mein Eintracht Frankfurt ganz schwarz-rot oder die alte Auto Union Farben, der Silberpfeil ganz silber mit ein paar Sponsoren drauf, was Mercedes ja auch gemacht. Also eine Mischung gefällt mir jetzt. Das ist so, als sie wissen noch nicht genau, welche Richtung sie gehen, schauen wir mal. Hätte man sich auch sparen können, aber für die Fans, und die sind ja heute entscheidend, die können richtig drüber diskutieren, was das für Farben sind. Aber mal gucken, welche Sponsoren ja noch kommen, ob die Farbwünsche haben. Rein theoretisch. Also ich denke, da ist der Fisch noch nicht geputzt.
Ja, zum Beispiel Adidas kommt da auch mal dann mit drauf. Beziehungsweise sind Teamausrüster, aber ich glaube, die müssten trotzdem einen Platz auf dem Auto kriegen. Ist ja auch cool beim deutschen Team dann auch noch einen
Naja,
deutschen.
wenn sie die Allianz noch kriegen und die Verbindung zum FC Bayern, Audi kennt man ja, das war ja auch mal die ursprüngliche Idee, dass man die Sponsoren, die den FC Bayern so groß machen, mit auch in die Formel 1 mit dem, weil Audi ist ja selbst, wie wir ja wissen, verknüpft mit dem FC Bayern und dass man da so praktisch ja eine Brücke baut. Und Adidas haben sie ja schon gehabt, mal sehen, wer noch kommt. Ist ja noch nicht zu Ende, die Suche. Und dann nehmen wir mal an, die Telekom, rein theoretisch, ist ja auch einer der
Paulana.
Partner von Bayern, dann wird wohl das Rot präsenter werden als das Silber.
Ja, wäre cool. Wäre cool, aber mal
Aber
gucken.
dieses Kackgrün, das wäre schon schön, wenn das weg ist.
Magst du es nicht? Also gut, das passt ja eh nicht zu
Nein.
Audi jetzt, ne? Aber ich fand das jetzt erfrischend eigentlich, muss ich
Das
sagen.
passt vielleicht zu Las Vegas und zu irgendeinem Zeichentrickfilm, den man dreht. Vielleicht oder zum Wiederholung des Formel-1-Films, da kann man so ein kackgrünes Auto präsentieren. Aber zu Audi, nee, wirklich nicht.
Ja, also Sie sagen, es ist ein Ausblick
Was ein
aufs Design.
VW-Bus mit Hippie-Aufklebern, den würde ich grün machen.
Also das aktuelle Design, das ist ja sehr kantig, aber es ist, soll einen Ausblick auf das Design geben. Also es spricht nicht dafür, dass es das Finale ist, aber die Farbgebung. Ich glaube, Sie wollten einfach schon mal vielleicht die Farbgebung zeigen. Das hatten Sie auf jeden Fall erwähnt. 2030 wollen Sie dann Titel gewinnen. Machen wir da nochmal kurz deine Einschätzung. Wie stufst du das ein? Also bis dahin wollen Sie
Ja,
titelfähig werden. Ist
das
das
sage ich
realistisch?
absolut die Wahrheit. Weil alle wollen den Titel gewinnen.
Ja.
Was ist denn das für ein Unsinnssatz?
Findest du den Zeitraum realistisch?
Ja, eigentlich schon. Wenn die einen guten Job machen und den Motor richtig stark haben und ein bisschen das Auto in den Griff kriegen. Sie haben ja dieses Jahr auch schon das Auto nicht so schlecht weiterentwickelt. Und wenn du einen Vorsprung im Motor hast, dann auch noch einen Max Verstappen als Fahrer. Dann kannst du 230er Weltmeister werden. Ansonsten würde ich noch mal ein Jahrhundert warten.
Ja, Max Verstappen hat gerade erwähnt, hat sich Jonathan Wheatley ja zu geäußert, der neue Teamchef. Er sagt auch, natürlich als ehemaliger Teammanager von Red Bull seit Ewigkeiten mit dem Verstappen-Clan befreundet. Aber er sagt auch, dass man da noch nicht so in dieser lukrativen Position ist. Also man bietet noch nicht das lukrative Paket für einen Verstappen als ja, neues Team dann praktisch. Aber kannst du dir das durchaus vorstellen, dass Verstappen dahin wechseln könnte eines Tages?
Wenn das Paket stimmt, ja klar. Ich meine, und wenn Audi dann überhaupt noch in der Formel 1 ist, weil Big Daddy VW nicht denen die Watschen gibt, sagt so, jetzt räumt man ihre Spielzeuge weg, wir haben andere Probleme. Also lassen wir das mal so stehen. Aber wenn du, jeder Teamchef, wenn du ihn ehrlich fragen würdest, ob das realistisch oder nicht, ein anderer würde gerne Max Verstappen haben. Kann er ihn bezahlen? Weiß man nicht. Aber würde er ihn gerne haben? Ja, klar.
Da ist die
Weil
Frau.
alles andere wäre ja Irrsinn.
Ja, bei der aktuellen VW-Krise denke ich mal nicht, dass da ein Verstappen-Budget drin ist. Aber schauen wir mal, was die
Peanuts.
Zukunft
Also,
bringt.
wir reden da manchmal von, mancher schüttelt sich den Kopf, dann heißt Gewinnwarnung und überhaupt. Und das Problem ist ja auch, was ich auch gut verstehen kann. Wenn ein Automobilkonzern eine Krise hat und Stellen abbaut, Kurzarbeit und, ist das für die Mitarbeiter schlimm, die den Job verlieren. Und denen musst du erklären, wieso sie dann immer noch das Geld, das sie hätten, die 300, 500 oder wie viel Millionen pro Jahr für die Formel 1 ausgeben und die ihren Job verlieren. Das ist das Kommunikationsproblem, das du hast. Das reine Geld ist es noch nicht mal.
Ja, hat auch einige in den Kommentaren unter unseren Audi-Beiträgen sich da echauffiert, haben auch genau das angesprochen, was du gerade sagst. Ja, klar, wenn man dann noch einen Verstappen holt für 50 Millionen im Jahr, dann brennt der Baum aber so
50?
richtig. Meinst du,
Junge,
ne?
träum weiter.
Was kriegt denn gerade bei Red Bull? Er ist ja Topverdiener der Formel 1. Oder Hamilton bei Ferrari? Ne, Hamilton bei Ferrari kriegt mehr.
Nehmen wir
Aber.
mal ein Audi, wird es gut gehen. Die wissen, und es gibt die Diskussion, VW-Krise und gäbe es nicht, ja? Denen wird es richtig gut gehen und die hätten auch kein Problem, nach außen zu vermitteln, wir tun alles dafür, Weltmeister zu werden. Weil dadurch verkaufen wir auch wieder mehr Autos, Image, Vorsprung durch Technik, wir haben es in der Formel 1 jetzt bewiesen. Das ist natürlich auch ein Marketingkonzept, um Autos zu verkaufen, könnte man jetzt sagen. Also, wenn du dann würde ich für einen Verstappen 100, 120 Millionen ausrufen. Denn wenn das stimmt, was Franz Tost zum Beispiel sagt, und er muss es ja wissen, dass wenn Verstappen, wenn er weiter so in Höchstform ist und sich sogar noch besser entwickelt, 3 Zehntel schneller ist als jeder andere. Wir reden nicht von jeder Runde. Wir reden im Rennen von diesen 3 Zehnteln, die er konstant einfach schneller fahren kann, weil er einfach die Fähigkeit dafür hat. Dann kannst du dadurch Entwicklungskosten bis zu 20, 30 Millionen sparen. Die kannst du dann auch dem Fahrer geben.
Aber der ist auch immer noch
Das
gut
ist so
jung, ne?
die Rechnung. Wenn sie einer nicht wirklich gut, aber so rechnen die manchmal in der Formel 1. So ist das. Weil die haben ja die Daten und die sehen das ja auch.
Ja, gucken wir mal. Das ist ja eh Wahnsinn. Der ist ja erst 28, ne? Das vergisst man auch mal wieder. Der ist ja 17 in der Formel 1 gekommen. Und jetzt ist er immer noch ultra jung, hat schon 4 Titel. Ja.
Ja, der ist 28 und voll erwachsen schon und weiß genau, was er will. Das kann man ja nicht von jedem 28-Jährigen sagen. Also, er hat aber auch so natürlich eine Entwicklung gehabt, wie viele Formel-1-Fahrer, die natürlich ganz, ganz schnell oder wo der Film reif, oder einen gewissen Reifegrad zu kriegen, Entscheidungen zu treffen, erwachsen zu werden, natürlich viel schneller abläuft als bei normalen Leuten. Das ist auch klar. Das kann schief gehen, aber wenn es gut geht, dann hast du halt ein Studium fürs Leben, was dir immer weiterhilft.
Er hat ja auch die entsprechende Förderung, ne, durch seinen Vater, ne? Also Erziehung auch, der ihn ja
Ja, manche
hingebracht hat.
sagen Förderung, manche
Drill.
sagen auch, es ist ja nicht so, dass er ihn nur mit Samthandschuhen angepackt hat, sondern das hatte ja System. Zuckerbrot und Peitsche, glaube ich, konnte man dazu sagen. Aber Max, jedes Mal, wenn man mit ihm redet, sagt, das war genau das Richtige, was er gebaut hat. Also überhaupt kein, da ist nichts Negatives übrig geblieben. Also das scheint Jos sehr, sehr gut gemacht zu haben.
Ja, harte Bandagen neben dem Auto und im Auto. Ich hätte ihn ja auch im Kart irgendwie mit mehr Gewicht fahren lassen als die Konkurrenz, damit er einfach noch mehr rausholt. Also der, um dann nur eine Geschichte zu erzählen, oder was hat er noch gemacht im Winter, als arschkalt war? Hat er den auch
Ja, es ging
fahren
ja auch
lassen?
darum, dass er Regen, 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 als andere gefroren haben oder
Genau, die Geschichte.
nicht mehr im Regen fahren wollten, ist er, was übrigens auch Michael Schumacher als Kartfahrer und Ralf auch gemacht haben, ist er halt mit abgefahrenen Slicks nochmal im Regen. Dann ging es halt mal schief, dann hat er sich weggedreht oder ist rausgeflogen. Aber beim nächsten Mal wusste er genau, wie das funktioniert. Und das Fahrgefühl, das verlierst du nicht mehr.
Das brennt sich dann ein. Kommt natürlich trotzdem auch die naturgegebene Instinkt dazu dann auch, oder? Neben der Erfahrung dann, die du gemacht
Ja,
hast.
ganz ohne Talent. Also mir fallen einige ein, aber doch nicht so viele, die völlig talentfrei irgendwas erreicht haben im Leben. Das gibt es auch mal, aber normal ist das schon so ein geschlossener Kreis.
Bleiben wir aber Kartfahren, Ralf. Ella Häkkinen. Fährt der Kart gerade, 14 Jahre jung, die Tochter des doppelten Weltmeisters Mika Häkkinen, und die ist jetzt ins McLaren-Nachwuchsprogramm aufgenommen worden. Du kennst sie ja, hast sie ja schon gesehen, hast ja schon mal was erzählt. Kannst gerne nochmal ja, wiedergeben, wie du sie so bisher erlebt hast, und kommt da vielleicht mal
Ja,
wieder
ich weiß ja noch nicht, fahren
langfristig eine
wir.
Frau in die Formel 1? Ich mach mal hier direkt die große These auf, die große Frage.
Also, was sie wirklich drauf hat, kann ich nicht sagen, weil ich sie noch nicht habe fahren sehen. Also Mika hat mir mal, da war ich mit meinem Kumpel Roman, der auch ein super Fotograf ist übrigens, in Le Castellet, glaube ich, war es. Und dann, hey Ralf, mit einem McLaren Motorhome, hier, ich stelle dir mal die Ella vor. Da war die 10. Also es muss so 4 Jahre her sein. Und die ist ganz selbstbewusst, hallo. Und also von meiner Wahrnehmung, wie die als Typ ist, traue ich der alles zu. Ob die das dann auch umsetzen kann, das weiß ich. Aber das ist mal ein Name, ich sag mal eine Frau, wo ich sagen würde, da passt alles erstmal von der Basis, dass sie es schaffen kann, ohne zu wissen, wie gut die wirklich ist. Aber wenn die ganz blöd wäre, hätte McLaren sie ja nicht aufgenommen. Das muss man jetzt auch mal sagen.
Ja, oder um die Ella-Reihenfolge vollständig zu machen, nehmen drei Ellas tatsächlich im
Genau,
Nachwuchsprogramm
Ella,
zu
Ella,
haben.
da gab es dann mal den Song. Aber das war Französisch. Entschuldigung.
Bella, Bella, Bella oder so, ne?
Ja.
Ja, Bella Napoli gibt's noch.
Nicht
Ja.
Ella, Ella.
Ja, Ella, ich weiß, was du meinst.
L,
Aber
sie.
ja.
Sie hat es. Ella. Aber egal jetzt.
Ella, oder? Französischen?
Ja.
Genau. Gut. Französisch. Wie kommen wir dazu? Es gibt kein Formel-1-Spiel 2026. Das betrifft dich ja auch massiv, ne? Das erste Mal seit
Total.
2009 gibt es kein Formel-1-Spiel zur
Aber jetzt,
parallelen
wo wir
Saison.
schon auf F1 Insider spielen, ich habe es immer noch nicht verstanden, was du da für ein Spiel beworben hast. Mit Schminkkasten? Ich habe es immer noch nicht
Nee, ist
verstanden.
Fortnite tatsächlich. Ja, ich fand es interessant, dass es da diese Kooperation mit Hamilton gab es da schon mal drin. Ich habe früher auch mal ein bisschen Fortnite tatsächlich gespielt.
Was ist denn das? Erklär es mir
Das
mal
ist,
kurz. Ich habe es immer noch nicht.
oh. Ja, es ist so ein Shooter. Kennst du Battle Royale? Nee, ne? Battle Royale, also du kennst ja
Sorry, sag du mit
Ballerspiele
mir.
kennst du. Ballerspiele, den Begriff, der sagt dir was.
Wer?
Ballerspiele. Ego-Shooter.
Also wie
Shooter-Spiele.
Fußball.
Call of
Ball,
Duty.
Baller, Ball.
Shooter-Spiele mit Gewehren, Soldaten, sowas.
Ach, du meinst die Spiele, wo man die Leute hemmungslos macht und dann Massenmorde begehen? Ja, die kenne ich, habe sie aber noch nicht so gespielt. Weiter. So,
Tatsächlich
jetzt
wurden
erklär mir mal das
die.
Spiel mit dem Schminkkasten.
Ja, also du musst auf jeden Fall in so ein Flugzeug rausspringen, hast du so eine große Welt und die wird immer kleiner und du bist gemeinsam mit 100 Spielern auf der Welt, auf dieser kleiner werdenden Erde und musst dann die anderen abknallen und der Letzte, der von diesen 100 überlebt, hat gewonnen. Und du kannst währenddessen Sachen sammeln von den Getöteten, die Sachen aufnehmen, deine Waffen verbessern und sowas. Und ja, das ist halt das Prinzip
Aber
dahinter.
wenn du doch nur noch alleine bist, warum brauchst du denn da noch Waffen?
Also muss die anderen ja irgendwie umlegen können. Also bis mit 100
Ja,
anderen, mit 100
aber du hast
Leuten.
doch gesagt, am Ende gewinnst du und bist alleine da.
Ja, dann ist die Runde vorbei.
Also du
Hast
meinst,
du.
das ist die Welt. Du musst deine Leute erstmal, die anderen sind nur Konkurrenten, beseitigen, damit du überlebst. Das ist also die Philosophie hinter dem Spiel anscheinend. Und überhaupt,
Ja.
springst du da aus dem Flugzeug wie James Bond ohne Fallschirm oder hast du
Na, ist das so
irgend
ein.
auch was?
Das nennt sich Partybus.
Ja,
Du fliegst,
du
du bist so
springst
ein
aus dem
Bus über die.
Flugzeug. Im normalen Leben, wenn du das machst, bist du tot ohne Fallschirm. Das wissen wir auch, oder?
Ja, du hast einen Gleiter. Gibt's auch im
Ein
Formel-1-Design
Gleiter.
jetzt. Ja, so ein Paragleiter. Para, ist das
Ah.
Paragleiter?
Nee, sehr
Schirmgleiter?
interessant. Also
Ja.
das ist das Spiel, das wir in F1 Insider beworben haben. Sehr gut. Super.
Ja, also könnt ihr mal auch da draußen schreiben, ob ihr. Ich glaube, jetzt seit heute gibt's das. Also heute gibt es ja die Skins, ob ihr euch da schon welche geholt habt.
Ja,
Ralf,
kauft euch
Ralf.
das, ballert alle anderen weg und freut euch, dass ihr allein auf der Erde seid. Super. Komm, wir lassen, passt zu Las Vegas.
Gut. Also
Freunde der
Ralf ist
ist
kein
passt das mir.
Ballerspiel-Fan. Aber Formel-1-Spiel, da nochmal kurz drauf zurückzukommen.
Wer ist Ballerspiel-Fan, nachdem du gerade die Philosophie erklärst, um was es da geht? Wer kann da mit gutem Gewissen Ballerspiel-Fan sein?
Ja, du magst die Philosophie hinter einem Shooterspiel nicht. Das kann ich schon
Die
nachvollziehen,
Philosophie
aber
ist
es ist.
ganz einfach. Die sagen dir, bring alle anderen um, damit du überlebst. Was ist denn da toll dran?
Es soll man ja so nicht auf die Realität abfärben. Es geht ja aber trotzdem um so einen Wettbewerbsgedanke. Die Menschen haben einfach Faszination an Waffen und Krieg. Das ist einfach so. Und ich glaube, deswegen funktioniert das auch. Ich weiß ich auch nicht.
Klar
Eigentlich ist
funktioniert es,
das,
aber
ich
man
find's,
könnte
denkst du auch
ja,
manchmal, ist makaber eigentlich
man
zu ballern. Also ich spiele
muss
selber auch
doch,
Shooter, aber ich finde es
ja, aber man
trotzdem.
muss doch diese Instinkte, die ein Mensch anscheinend hat, nicht nur durch so Spiele auch noch fördern, oder?
Ja klar, da gibt es ja auch Negativbeispiele, dass das auch mal ganz schlimme Konsequenzen hatte. Gibt aber auch
So, und
viele.
jetzt schreibt wieder, ihr shootet dieser Welt, was ich doch für ein armes Arsch bin, die so ein Spiel in Frage stellen. Aber wisst ihr was? Ist halt meine Meinung. Ich muss ja nicht richtig liegen. Lassen wir es dabei.
Ja, also ja, ich habe da auch eine differenzierte Meinung. Klar, sowas kann das fördern. Gerade bei Menschen, die eh schon psychisch anfällig sind, Ballerspiele dann. Aber da gibt es Spiele, die dich deutlich mehr in Rage bringen als Call of Duty und Co. Ich sag da nur FIFA. Da kannst du mal die Leute fragen, was die da für Emotionen freisetzen, wenn du dann ein 90.
Nee,
das
das war
Gegentor
bei
kriegst.
Fußball sowieso. Allerdings bringst du da keinen um.
Das stimmt.
Eben. Das
Aber.
ist, glaube ich, schon entscheidend bei der Sache.
Also, liebe Leute, das war's dann für heute. Wir melden uns dann morgen nach dem Training wieder. Bis dahin, ciao.
Alles klar. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.